Deutschlandfunk, der Tag.
Et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme.
Wenn es etwas gibt, das ich bereue, dann, dass es uns nicht gelungen ist, die Notwendigkeit dieser Rentenreform zu vermitteln. Reumütig klingt er da, Emmanuel Macron, aber stimmt dieser Eindruck? Frankreichs Staatspräsident gilt in den Augen seiner Kritikerinnen und Gegner als abgehoben, als ein Politiker, dem es schwerfällt, das Protestlager so anzusprechen, dass die Leute sich mitgenommen fühlen. Macron ist in Frankreich wegen der umstrittenen Rentenreform gerade der Buhmann. Wie sehr das Land in Aufruhr ist, zeigt sich auch daran, dass an diesem Donnerstag sogar der Eiffelturm und Schloss Versailles geschlossen waren. Mon Dieu. Wir sprechen gleich drüber, wie es nun eigentlich weitergehen soll im Land. Und dann schauen wir nach Israel. Was wir da gerade sehen seit Wochen, ist eine der größten Protestbewegungen in der Geschichte Israels, also seit der Staatsgründung 1948. Stein des Anstoßes, die geplante Justizreform der rechtsreligiösen Regierung. Ist damit in Israel die Gewaltenteilung in Gefahr? Oder sehen wir gerade, wie lebendig und stark die Zivilgesellschaft in Israel tatsächlich ist? Unser Korrespondent in Tel Aviv erzählt uns gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. In Frankreich soll das gesetzliche Renteneintrittsalter bis 2030 schrittweise von 62 auf 64 Jahre ansteigen. Das ist der Kern der umstrittenen Rentenreform, die Land und Leute seit Wochen so sehr aufwühlt und aufrührt. Christiane Kess in Paris. Ich sag jetzt erstmal Hallo.
Hallo.
Es ist ja noch keine Woche her, Christiane, dass wir beide hier im Podcast über diesen Riesenzoff in Frankreich gesprochen haben. Kann man übrigens noch nachhören in unserer Folge vom 17. März. Aber seitdem ist jetzt schon wieder so viel passiert. Die Regierung hat zwei gescheiterte Misstrauensanträge im Parlament hinter sich. Der Präsident hat gestern am Mittwoch ein großes Fernsehinterview gegeben. Wir haben eben schon einen kurzen Ausschnitt gehört. Und man könnte jetzt vielleicht ja denken, da beruhigt sich vielleicht auch mal wieder was in Frankreich. Ist das denn so?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eher so, dass Emmanuel Macron gestern mit verschiedenen Aussagen in diesem Interview ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat, auch wenn er das vielleicht nicht beabsichtigt getan hat. Aber er hat ein paar, naja, sagen wir mal, ungeschickte Bemerkungen gemacht, zum Beispiel gerade den Gewerkschaften gegenüber, hat über sie gesagt, sie hätten ja auch keine Kompromissvorschläge gebracht, was diese Rentenreform betrifft. Das stimmt zum einen tatsächlich so nicht. Also es ist wohl wahr, dass die Gewerkschaften die Erhöhung des Renteneintrittsalter strikt ablehnen und da auch nicht bereit waren zu verhandeln, genauso wenig wie die Regierung bereit war zu verhandeln. Aber durchaus haben sie Alternativvorschläge oder ihre Vorstellungen, wie man das Rentensystem erhalten könnte. Ob die tatsächlich wirkungsvoll und tragfähig sind, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Das müssen die Experten entscheiden. Das spielt in der Diskussion hier aber auch keine Rolle im Moment. Aber auf alle Fälle ist es so, dass Macron die Lage durch sein Interview gestern überhaupt nicht beruhigt hat. Wir sehen heute wieder Tausende von Menschen auf den Straßen überall in ganz Frankreich. Die Gewerkschaften haben ja für heute für einen neuen landesweiten Protesttag aufgerufen.
Ja, Stand heute jetzt also Donnerstagnachmittag, wo wir miteinander sprechen. Wenn du sagst, ja, viele missverständliche oder viele schwierige Aussagen auch in diesem Interview gestern, will Macron nicht oder kann er nicht anders?
Ehrlich gesagt habe ich mich das gestern auch gefragt, aber es ist ja auch so ein bisschen seine Linie, wenn man über die Jahre ihn beobachtet hat. Er hat ja immer wieder so Sätze gesagt, die für sehr viel Diskussion gesorgt haben. Also wenn man sich in den internationalen Kontext mal guckt, dann war das zum Beispiel dieser Satz vom Hirntod der NATO. Hat jetzt überhaupt nichts mit den Protesten hier zu tun, aber ich will damit nur sagen, er hat immer wieder Dinge gesagt, die ja zumindest erstaunt entgegengenommen wurden und für große Diskussionen gesorgt haben. Jetzt war es wieder so, vor diesem Interview hat er einen Satz gesagt, schon am Abend davor sogar. Er hatte Parlamentarier zu sich eingeladen, seine sogenannte präsidentielle Mehrheit, also heißt die Abgeordneten, die ihn in der Nationalversammlung, ihn und die Regierung unterstützen. Und dann hat er bei diesem ja eher lockeren Zusammensein gesagt, die Menge, und damit waren die Demonstranten gemeint, habe keine Legitimität gegenüber den Menschen, die sich souverän durch ihre Gewählten ausdrücken. Das klingt etwas hölzern, könnte man verkürzen darauf, also die Demonstranten haben nicht dieselbe Legitimität wie die Abgeordneten. Und das ist natürlich ja entweder unüberlegt, ungeschickt oder bewusst gesetzt, wenn man sich ansieht, dass laut Umfragen nach wie vor 70% der Menschen im Land gegen diese Reform sind.
Das ist wahrscheinlich das, was du meinst, wenn du davon sprichst, dass er mit diesem Interviewauftritt am Mittwoch zusätzlich neues Öl ins Feuer gegossen hat.
Ja, genau. Also wie gesagt, da waren ein paar so Spitzen, kann man fast sagen, drin und das hat auf alle Fälle nicht geholfen. Und ansonsten hat er in dem Interview inhaltlich nicht viel Neues gesagt. Er hat es nochmal genutzt, um seine Position nochmal klarzumachen, um klarzumachen, er wird nicht die Rentenreform zurückziehen. Und es war schon relativ schnell klar, dass er keine großartigen Ankündigungen machen wird. Denn interessanterweise, man muss ja oft so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und das tun auch die Beobachter und die Journalisten hier natürlich. Er hat dieses Interview um 13 Uhr mittags gegeben. Da haben sich erstmal alle so gefragt, wieso wählt er diese Zeit mitten am Tag, wo wirklich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind und ja fast keine Möglichkeit haben, ihn zu sehen. Und dann war ziemlich schnell klar, er wird eben nichts besonders Starkes oder Neues verkünden. Er wird auch nicht verkünden, dass er die Regierung umbilden wird und schon gar nicht, dass er die Nationalversammlung auflöst und Neuwahlen ansetzt, sondern er wird das, was er letztendlich dann auch getan hat, er wird sich einfach nochmal rechtfertigen, sich nochmal erklären, Bezug nehmen auf den einen oder anderen Punkt, aber eben nochmal dafür werben, dass es diese Reform wirklich braucht. Aber mehr wird darüber hinaus nicht passieren. Es war auch ist sogar ein bisschen so interpretiert worden, er will noch die Menschen nochmal bekräftigen, die ihn unterstützen, denn das sind vor allem die Älteren, ab 65 sind auch so hauptsächlich seine Wähler und das sind ja die Rentner, die sich mittags dann sowas angucken können. Waren immerhin dennoch 10 Millionen Menschen, die es gesehen haben, dieses Interview.
Da gab es ja auch schon Spott und Häme, jetzt lese ich auch in den deutschen Medien, das ist eine Uhrzeit, wo normalerweise Kochsendungen oder Tierdokus laufen. Seine Anhängerschaft ist unter den älteren Französinnen und Franzosen. Wie kann ich mir denn im Moment vorstellen, die Trennlinien in der Gesellschaft? Ist das ein Stadt-Land-Gegensatz? Ist das ein Generationenkonflikt auch, der sich da rund um die Rente jetzt entfacht?
Ja, das ist das Interessante daran, dass der Widerstand gegen dieses Reformprojekt sehr bunt ist und sehr, sehr gemischt. Man sieht das auf den Bildern, man sieht das in den Umfragen. Das ist wirklich von jung bis alt, geht dieser Widerstand. Da ist auch das, was du gerade angesprochen hast, was in Frankreich da tatsächlich oft der Fall ist, dass es diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land gibt oder ganz stark vor allem zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes. Das ist manchmal so wie eine unsichtbare Trennlinie. Aber das ist bei dem Widerstand gegen die Rentenreform gar nicht der Fall. Es gibt wirklich kleine Dörfer, wo Tausende von Leuten auf die Straße gehen. Also das ist fast lustig, das zu sehen, dass sich da wirklich mitten in der Provinz so ein Widerstand regt. Also tatsächlich bei diesem Thema Rente mit 64 ist die Nation für mich, ja, ich möchte fast sagen, geschlossen wie nie. Und wie gesagt, diese Zahl in den Umfragen, die sich immer wieder wiederholt, 2/3 sind gegen die Rentenreform, 2/3 sind dafür, dass die Proteste weitergehen. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines bisschen runtergegangen, aber es war lange Zeit so. 2/3 haben sich sogar gewünscht, dass die Regierung durch das Misstrauensvotum stürzt. Das ist schon auch sehr stark der Beleg dafür, dass sich da sehr, sehr viele Menschen der verschiedensten Klassen und Herkunften vereinen.
Kommen wir nochmal auf Macron selbst zurück. Mit ihm und mit seinem Namen ist ja diese ganze Reform untrennbar verbunden. Man kann das ja überhaupt nicht mit dem deutschen politischen System vergleichen, jetzt etwa mit dem deutschen Bundespräsidenten oder ähnliches, sondern Macron bestimmt ja die Leitlinien als Präsident in Frankreich, so wie Olaf Scholz es in Deutschland tut. Ist der Präsident, der Staatspräsident in Frankreich möglicherweise einsam zurzeit? Fehlen ihm da die richtigen Berater oder auch die Leute, die ihn stützen und hinter ihm stehen, ihn auch gut beraten vielleicht?
Also das ist interessant, dass du das mit dem Einsam bringst, denn das ist tatsächlich etwas, was man jetzt immer öfter hört. Übrigens auch von der extrem rechten Opposition. Marine Le Pen hat diese Kritik gestern angebracht und genau mit diesem Wort auch belegt, dass er, sie wirft ihm ja sowieso vor, er sei abgehoben, er sei realitätsentrückt. Das kommt jetzt aber auch von vielen anderen, genau diese Kritik. Aber bei Marine Le Pen ist dieses Wort einsam auch gefallen. Ja, ist er das? Ich weiß es nicht, weil ich glaube dennoch, dass es nach wie vor so ist, dass Macron seine feste Überzeugung ist, dass es diese Reform braucht oder dass das Land generell reformiert werden muss. Mittlerweile kommt es mir fast so vor, als wäre diese Reform ein kleiner Baustein in einem großen Umbruch, den er eigentlich gerne in Frankreich machen würde, aber noch nicht einmal den kriegt er einigermaßen gut durch. Ich denke, er ist davon überzeugt und ich denke, das käme auch von den Umfragen und von seiner Wählerschaft her hin, in etwa ein Drittel der Menschen im Land denkt tatsächlich so. Ob man das jetzt als einsam bezeichnen kann, weiß ich nicht. Man kann vielleicht sagen, es entspricht nicht der Mehrheit. Trifft es vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist sicher. Er trifft nicht die Mehrheit. Ja, also auf gewisse Weise ist er etwas isoliert.
Also wenn es kein Umfeld gibt, das ihm den Rücken stärkt oder ihn vielleicht auch positiv berät in diesen Tagen, in so einer schwierigen politischen, krisenhaften Situation, dann würde man jetzt aus deutscher Perspektive sagen, naja, dann braucht es halt umso mehr eine starke Opposition, die aber auch Alternativen aufbietet. Wie sieht's damit aus in Frankreich?
Ja, die gibt es tatsächlich nicht. Also jetzt bei dieser Rentenreform schon, weil der Großteil im Parlament gegen diese Reform ist. Beim Senat stimmt es nicht. Wir haben ja beide Kammern, also den Senat und die Nationalversammlung. Und der Senat hat dieses Gesetz abgesegnet. Aber das sind natürlich auch keine direkt gewählten Volksvertreter. Insofern müssten wir da mehr auf die Nationalversammlung schauen. Und da war es eben nicht sicher. Es ist ja nicht zur Abstimmung gekommen, ob es durchgeht oder nicht. Die Regierung führt das immer wieder als Argument an, dass es keine alternative Mehrheit gibt. Aber sie selber hat eben auch nicht die absolute Mehrheit. Und die Opposition mag sich, vor allem die extrem linken und extrem rechten Ränder, mag sich einig sein bei der Ablehnung dieser Rentenreform. Aber dann hört die Einigkeit ja schon auf, denn wir haben eben an dem einen Rand das extrem linke La France Insoumise, das sich in einem Linksbündnis mit anderen linken Parteien befindet, und am anderen Rand den extrem rechten Rassemblement National, die normalerweise überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen. Und das hat sich ja auch bei dieser Reform gezeigt. Also die linken Parteien haben ja direkt gesagt, den Misstrauensantrag, den der Rassemblement National in der Nationalversammlung stellt, da werden wir nicht mitstimmen, weil wir stimmen nicht für einen Antrag, den die extremen Rechten eingebracht haben.
Christiane, es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, gerade in Frankreich, aber auch im Rest Europas oder auf der Welt. Es gibt einen Krieg in Europa, es gibt einen europäischen Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Ist da überhaupt noch irgendeine Energie da in Paris, sich um andere sehr wichtige Themen zu kümmern, oder fällt das gerade alles hinten runter?
Der Präsident muss das natürlich. Er hat ja außer dieser Rentenreform noch viele andere Punkte auf seiner Agenda stehen. Ich glaube, die Menschen bewegt das tatsächlich wenig im Moment. Und das ist durchaus etwas, was hier und da auch mal kritisiert wird. Also auch von Beobachtern, die sagen, warum regen wir uns eigentlich so auf über 2 Jahre länger arbeiten, wenn wir am anderen Ende Europas einen Krieg haben und wirklich uns auch teilweise bedroht fühlen. Also diese kritischen Stimmen hier oder da kommen schon mal. Ansonsten muss man sagen, ich finde, Frankreich kocht sowieso recht oft im eigenen Saft. Also der Blick über den Tellerrand ist, zumindest ist das meine Wahrnehmung, nicht so stark wie bei uns. Und jetzt bei diesem Thema und bei dieser sozialen Bewegung, die wir hier gerade sehen seit Wochen, hat eigentlich kaum ein anderes Thema noch Platz.
Das hätte ich dich jetzt eigentlich noch fragen wollen, wie eigentlich deine Meinung ist, gerade auch als Deutsche in Paris bei diesem Thema Rentenreform, wo ich dich jetzt gar nicht nur als Journalistin, als Berichterstatterin frage, sondern auch eben als Christiane Kess in Paris, ob du manchmal sagst, Herrgott, nochmal, jetzt kriegst du doch mal auf die Reihe, oder ob du sagst, toll, eine feste Demokratie hier.
Ich muss dazu sagen, dass ich da persönlich eine gewisse Entwicklung durchgemacht habe, weil ich am Anfang tatsächlich wahrscheinlich aus dieser deutschen Perspektive gedacht habe, Wieso ist dieser Widerstand so groß? Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich finde einen Punkt ganz interessant bei den Diskussionen, die ich jetzt hier seit Wochen verfolge. Und ich glaube auch, dass das eigentlich das Problem ist, was hinter dieser Rentenreform steckt. Es ist uns oft nicht bewusst, wie viele Menschen wirklich ganz schreckliche Jobs haben. Also ich nenne mal ein Beispiel, von dem ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es das heutzutage noch gibt. Und zwar Kanalarbeiter, also wirklich Menschen, die unter Tage arbeiten. Im Abwasser. Und deren Lebenserwartung, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 15 oder 16 Jahre geringer ist als beim Rest der Bevölkerung, weil sie ständig diesen schädlichen Dämpfen und Gasen ausgesetzt sind. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es gibt einfach viele Leute, die wirklich in ganz prekären Arbeitsverhältnissen sind oder wirklich richtige Knochenjobs haben und die wir im Alltag überhaupt nicht so auf dem Schirm haben. Und ich komme so langsam an den Punkt, dass ich sage, zumindest die solche schweren Jobs haben, dass ich da nachvollziehen kann, dass man da sagt, ich will nicht noch 2 Jahre länger arbeiten. Ich kann das vielleicht auch körperlich gar nicht mehr durchhalten. Und das sind zu einem großen Teil nicht die Berufsgruppen, die in dieser Rentenreform unter die Ausnahmeregeln fallen, die zum Beispiel Polizisten oder staatliche Feuerwehrkräfte bekommen, die auch nach wie vor 64 in Rente gehen dürfen, auch nach dieser Reform. Also ich glaube, da ist das Gleichgewicht einfach falsch. Also ich glaube, das ist nicht gut gesetzt. Und ich denke, dass das auch ein ganz großer Punkt ist, der diesen Unmut so nach oben kochen lässt.
Ein großer Punkt, der das vielleicht tatsächlich ein bisschen nachvollziehbarer macht, auch für uns hier in Deutschland. Danke, Christiane, für deine Beobachtungen und deine Einschätzungen. Tschüss nach Paris.
Tschüss.
Israel wird gemeinhin als einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet. Seitdem aber die neue rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanyahu im Amt ist, also seit vergangenem Dezember, fürchten viele Israelis genau um das, nämlich um die Demokratie in ihrem Land. Grund? Die geplante Justizreform. Sie soll ermöglichen, dass das Parlament künftig mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben kann. Und Politikerinnen und Politiker sollen deutlich mehr Einfluss bei der Ernennung von RichterInnen erhalten. Zugleich, und das ist der andere anhaltend große Konflikt im Nahen Osten, ist die Atmosphäre zwischen Israelis und Palästinensern angespannter denn je. Mit vielen Toten und Verletzten allein in den letzten Wochen. Wie beunruhigend ist das im Alltag? Das habe ich unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv zuerst gefragt.
Also es gab hier noch keinen Raketenalarm in meiner Zeit, aber meine Wohnung, die ich habe, hat zum Beispiel einen Schutzraum. Da kann ich mich dann hin zurückziehen, von da auch senden übrigens, Live-Gespräche machen, wie wir es jetzt machen. Es gab jetzt vor 2 Wochen genau einen Anschlag hier in Tel Aviv, nicht weit von da, wo ich wohne. Da hat ein palästinensischer Terrorist ist aus dem Auto ausgestiegen und hat dann in ein Restaurant reingeschossen. Einer von denen ist gestorben jetzt im Nachhinein. Da kam das auf einmal sehr nahe. Ne? Da muss man sich dann gucken. Alle kriegt man sofort ganz viele Nachrichten. Bist du okay? Geht's dir gut? Das war der eine Eindruck, den ich hatte, so, also ganz viel Besorgnis und ganz viel auch Erfahrung, mit solchen Situationen umzugehen. Am nächsten Tag bin ich bei dem Restaurant vorbeigegangen, da war wieder alles voll. Also die blenden das auch sehr schnell aus, die Menschen, die hier wohnen, weil sie einfach damit leben müssen. Und das mache ich auch jetzt inzwischen so ein bisschen, beobachte ich bei mir.
Das wollte ich gerade fragen. Gelingt es dir auch, das auszublenden, oder stellst du eher an dir fest, dass du dieses Restaurant dann vielleicht eher meidest?
Nee, das würde ich jetzt nicht tun, weil man einfach nicht sicher sein kann und weil es auch noch nicht so hart ist. Es gab Zeiten der zweiten Intifada, da berichten mir Leute, die hier waren, da hat man schon sehr genau aufgepasst, wo man sitzt, zum Beispiel im Restaurant, also nicht am Fenster, weil es immer wieder solche Anschläge gab. Oder man war vorsichtig, wenn man öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat. Ich höre auch diese Stimmen, die sagen, okay, wir kommen wieder dahin, ich mache mir Sorgen. Bei mir persönlich ist das noch nicht so, ich fühle mich sicher. Natürlich hier in Tel Aviv, man muss sehen, wir sind im ganzen Land unterwegs, es gibt da auch Situationen an anderen Orten, die gefährlich werden können, da müssen wir halt aufpassen, das ist klar, aber hier in Tel Aviv fühle ich mich sicher.
Ja, nun ist der eigentliche Grund, warum wir uns heute für unser Gespräch verabredet haben, nicht so sehr die Sicherheitslage, sondern die Proteste, die wir seit Wochen jetzt gegen die Justizreform, die geplante Justizreform der israelischen Regierung erleben. Ist das denn auch eine Stimmung, die du als beunruhigend empfindest?
Also erstmal, ich bin ganz viel bei den Protesten hier in Tel Aviv natürlich, aber ich war auch in Jerusalem und bin an anderen Orten, wo man das sehen kann. Zunächst mal ist das Ist es nicht beunruhigend, weil es ja schön ist, wenn es hier offenbar sehr viele Menschen gibt, die sich um ihr Land Sorgen machen und die wollen, dass Israel ein liberaler Rechtsstaat bleibt. Das sind wirklich viele und das werden auch immer mehr. Die Demonstranten werden die Zahl der Demonstranten wird eher größer und die gehen wirklich jede Woche mehrmals auf die Straße und kämpfen für ihr Land, auf das es eben ein liberaler, demokratischer Rechtsstaat bleibt. Das ist erstmal was einem Mut macht, was schön zu sehen ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, das Ganze heizt sich mehr auf, je näher sozusagen die Beschlüsse dieser Reform kommen. Und dann gab es eben das Wort auch des Staatspräsidenten selber, der gesagt hat, Israel steht am Rande eines Bürgerkrieges. Man merkt schon, dass das alles aufgeheizter wird. Hier in Tel Aviv wurden zum Beispiel schon Wasserwerfer eingesetzt und es gab Festnahmen, es gab auch ein bisschen Gewalt. Das wird dann manchmal von der Regierung natürlich genutzt, die dann sagt, naja, das sind alles Leute, die wollen keine Demokratie, sondern Anarchie, die da auf der Straße sind. Aber wenn man sich das anguckt, das Gros der Leute, das sind einfach Menschen, die sich Sorgen machen, die auf die Straße gehen und die wirklich zusammenstehen und Israel eben in seinem demokratischen Charakter bewahren wollen.
Beschreib uns die Leute vielleicht noch ein bisschen genauer. Sind das bestimmte Gesellschaftsschichten oder geht das quer durch die Bank?
Am Anfang war ja so ein bisschen der Vorwurf, okay, das sind alles die linksliberalen Leute aus Tel Aviv. Tel Aviv ist natürlich auch eine spezielle Stadt, die nicht für alles in Israel steht. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Realitäten. Inzwischen hat sich das aber aufs ganze Land ausgeweitet. Es gibt Proteste, gab schon Proteste in Siedlungen, in den besetzten Gebieten. Es gab Proteste bei Beduinen in der Negev-Wüste. Wenn man sich die Menschen anguckt, die auf die Straße gehen, das sind alte, junge, das sind zum Teil linke Leute, aber auch eher Konservative, die sich sorgen. Das ist schon natürlich eine weiße Mehrheit von Menschen, die auf die Straße gehen, denen das alte Israel, so wie sie es kennen, am Herzen liegt. Das sind nicht unbedingt viele Einwanderer, die man da sieht, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind. Aber trotzdem ist das eine ganz große Bandbreite von Menschen, die auf die Straße gehen und zusammen hier für den Staat kämpfen.
Stimmt denn diese Annahme, von der hier in Europa auch immer wieder die Rede ist, dass das vor allem ein Konflikt zwischen säkularen Israelis auf der einen Seite sei und eben religiösen Israelis, wie sie durch die Regierung vertreten werden? Wir haben ja eine rechtsreligiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu, die jetzt seit vergangenem Herbst an der Macht ist.
Genau, also in der Regierung sind auf der einen Seite ultrareligiöse und nationalreligiöse Kräfte, die sehr weit rechts stehen, zum Teil rechtsextremistisch sind, die eine ganz klare Agenda haben. Die wollen, dass religiöse Vorschriften mehr im Alltag der Israelis eine Rolle spielen. Das sind Leute, die stehen auf der Seite der Siedler, wollen den Siedlungsausbau verstärken, wollen auch sozusagen nach und nach die das Westjordanland annektieren und Ost-Jerusalem hat Israel ja schon annektiert, das wird nur international nicht anerkannt. Das ist deren Agenda. Und der große Konflikt ist eigentlich ein ganz alter. Schon 1948, als Israel gegründet wurde, hat man es nicht geschafft, den Konflikt zwischen Religion und Staat zu klären. Deswegen hat Israel keine Verfassung, weil man diese Frage nicht klären konnte. Und diese Frage ist eigentlich bis heute ungeklärt und sorgt immer wieder für sehr heftige Konflikte.
Nun ist der Stein des Anstoßes diese Justizreform, in die wir jetzt schon so ein bisschen eingetaucht sind. Das ist der Stein des Anstoßes. Siehst du da momentan irgendein Entgegenkommen der Regierung gegenüber den Menschen, die so vehement gegen diese Reform protestieren?
Also es gibt ja, wenn ich es mal kurz beschreiben darf, drei wesentliche Punkte, bei denen um die es geht bei der Reform. Das eine ist eben, Einfluss zu haben auf die Besetzung der hohen Richterämter. Das zweite ist, das Parlament stärken. Das Parlament soll sich über Entscheidungen des obersten Gerichtshofes hinwegsetzen können, auch wenn zum Beispiel Grundrechtsfragen oder Minderheitenrechte betroffen sind. Und das dritte Thema ist die Immunität des Regierungschefs und der Ministerinnen und Minister. Das sind die wesentlichen Punkte dieser Reform. Und was Entgegenkommen angeht, das hängt natürlich ab, einerseits vom Druck auf der Straße. Das nehmen die jetzt schon wahr, dass das viele sind und dass es auch immer mehr werden. Das andere ist der Druck aus dem Ausland. Die USA haben das Ganze heftig kritisiert, auch Deutschland und andere Länder haben sich sehr kritisch geäußert. Man hat seine Besorgnis erklärt, auch als Benjamin Netanyahu letzte Woche in Deutschland war und gesagt, nochmal, was macht eigentlich einen demokratischen Rechtsstaat aus? Nämlich nicht, dass die Mehrheit das Recht des Stärkeren regiert, sondern dass eben auch Minderheiten geschützt werden, dass eine Demokratie sich auch vor der eigenen Abschaffung schützen kann. Das macht eine Demokratie aus und das soll jetzt eben geschliffen werden, wenn der oberste Gerichtshof, das ist die einzige Instanz eigentlich hier, die der Mehrheit Grenzen setzt bisher in Israel, wenn die sozusagen in ihrem Einfluss, in ihrer Macht eingeschränkt wird. Und der Druck, der macht aber schon was mit der Regierung, das kann man so sagen. Es gibt jetzt zum ersten Mal ein Signal, dass ein bisschen die Luft rausgenommen wird. Man hat bisher immer gedacht, die wollen Anfang April, da ist dann eine Parlamentspause wegen des jüdischen Pessachfestes, alles durchboxen. Jetzt wird nur ein Teil, nämlich die Besetzung der Richter, soll noch durchs Parlament kommen und die anderen Teile werden auf die Zeit nach der Parlamentspause verschoben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Regierung inhaltlich keinerlei Zugeständnisse macht. Es gibt jetzt ein bisschen Ruhe und man kommt damit auch sozusagen der aufgeheizten Stimmung entgegen. Da will man ein bisschen für Ruhe sorgen, aber inhaltlich gibt es keine Einschränkungen.
Also das ist reines Kalkül, diese Reform in Einzelstücken erst einmal zu verschieben. Du siehst da mit anderen Worten kein wirkliches Entgegenkommen. Anders gefragt, welche Spielräume hätte die Regierung denn, um den Protestierenden entgegenzukommen und damit auch die Stimmung im Land ein bisschen zu befrieden wieder?
Es gibt viele Menschen, die sagen, naja, also der oberste Gerichtshof ist jetzt nicht die beste Instanz der Welt. Da kann man schon Reformen machen, das ist schon denkbar. Das sagen auch wertkonservative Menschen und dafür könnte man eventuell auch eine Mehrheit organisieren. Aber diese Kontrollfunktion des Oberstgerichtshofes so einzuschränken, das wollen die Menschen nicht in der großen Mehrheit. Zwar hat diese Regierung, von der Mehrheit der Israelis gewählt worden, aber wenn man sich jetzt Umfragen anschaut, dann lehnt eine ganz große Zahl der Israelis diese Reform, so wie sie jetzt geplant ist, ab. Dafür gibt es keine Mehrheit in der Gesellschaft. Und entgegenkommen, naja, also wer zum Beispiel eine goldene Brücke gebaut hat, das war der Staatspräsident. Der hat gesagt, legt das Ganze beiseite. Wir brauchen für dieses Vorhaben, was so wichtig ist und was den Staat in seinen Grundfesten verändern wird, einen breiten gesellschaftlichen und auch demokratischen Konsens. Und lass uns darüber reden, was es für einen Kompromiss geben kann. Der Staatspräsident hat selber einen Kompromissvorschlag vorgelegt, hat gesagt, so und so könnten wir es machen. Der hat mit Verfassungsrechtlern gesprochen, mit Experten, auch mit allen Fraktionen im Parlament. Und hat dann seinen Vorschlag hingelegt und noch am Abend hat Benjamin Netanyahu gesagt, nein, das entspricht nicht unseren Vorstellungen, das werden wir nicht verfolgen. Damit war das Ganze tot. Also auch die goldenen Brücken, die von oberster Seite des Staates gebaut werden, nimmt diese Regierung nicht an. Das zeigt nochmal, wie entschlossen die sind, das Ganze durchzuziehen.
Zu den Reformbestrebungen gehört ja auch ein Gesetz, das gerade jetzt erst in der vergangenen Nacht in der Knesset beschlossen wurde, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dass es künftig schwerer machen wird oder dass andersrum gesprochen Benjamin Netanyahu vor einer Amtsenthebung sehr stark schützen würde. Das gießt neues Öl ins Feuer jetzt, oder?
Auf jeden Fall. Das zeigt natürlich auch, das ist jetzt sozusagen das Erste, was durchgekommen ist. Und das zeigt auch, worum es denen geht. Das ist ein Gesetz ad personam. Da geht es nur um Benjamin Netanyahu, der in drei Verfahren vor Gericht steht wegen Bestechung und Amtsmissbrauch. Das ist ein Verfahren, was noch lange nicht vor dem Abschluss steht. Leute sagen, es dauert noch 3-4 Jahre. Da gibt es über 300 Zeugen, die vernommen werden. Da ist man erst am Anfang. Aber das bedroht natürlich den Premierminister. Der könnte dann tatsächlich verurteilt werden, auch ins Gefängnis gehen. Und davor wird er jetzt mit diesem Gesetz geschützt. Das heißt, die Amtsenthebung kann nicht ein Gericht anordnen, sondern nur, wenn psychische oder andere Gesundheitsgründe dafür sprechen. Und wenn das Parlament eine Amtsenthebung macht, dann braucht es dafür 3/4 der Stimmen im Parlament. Also das ist eine sehr hohe Hürde und das soll Benjamin Netanyahu persönlich schützen. Das ist nichts, was den Staat jetzt verändern wird, aber das zeigt auch, was sozusagen das eigentliche Ziel oder eines der wichtigen Ziele dieser Reform ist.
Ja, also du schilderst es, die Regierung fährt in ihrem Kurs fort, da ist überhaupt keine Kompromisslinie im Moment zu erkennen. Was mich noch stutzig gemacht hat, als ich mich vorbereitet habe, war, dass ich gelesen habe, wie viel Protest es auch in allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen gibt, etwa bei den Kampfpiloten der Armee, bei Marinereservisten, selbst bei hochrangigen Mossad-Mitarbeitern, die sagen, das ist so mit dieser geplanten Justizreform nicht okay. Das heißt, wenn sich so viele verschiedene Stimmen zu Wort melden, ist vielleicht die Zivilgesellschaft doch robuster, als wir hier denken?
Also auf jeden Fall ist die Zivilgesellschaft robust. Es gibt, das zeigt eben, wie divers dieser Widerstand gegen die Reform ist. Du hast es angesprochen, eben das Militär, das ist die zentrale Instanz in Israel. Da gibt es offenen Widerstand. Leute, die sagen, wir gehen nicht mehr zum Dienst, weil wir diese Reform ablehnen. Wir kämpfen jetzt mal eine Zeit lang nicht für diesen Staat. Das ist richtig gravierend und das wird hier auch heftig diskutiert. Es gibt Vertreter der Wirtschaft, die sagen, wir sorgen uns um Israels Wirtschaft. Das ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, die Startup Nation Israel. Jetzt gibt es Meldungen, dass sich das Investitionsklima verschlechtert, dass Leute, Unternehmen überlegen, investiere ich hier noch in Israel oder warte ich lieber noch mal ein bisschen, je nachdem, was dabei rauskommt. Kapital wird schon abgezogen, der Schekel, die Währung steht schlecht, das erhöht die Inflation. Also diese Sorge gibt es auch. Dann gibt es Schülerinnen und Schüler, Studierende, alle möglichen Gruppen der Gesundheitssektor, die auf die Straße gehen und protestieren. Das zeigt, das ist ganz vielfältig nochmal. Und ja, die Zivilgesellschaft ist robust und es gibt viele Menschen, die auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite geht es auch um viel weil eben es hier in Israel keine Checks and Balances gibt, keine Kontrollinstanzen außer eben diesem obersten Gerichtshof, ist die Gefahr sehr groß, dass sehr, sehr schnell die Spielregeln geändert werden und dann nützt dann auch diese robusteste Zivilgesellschaft nichts, wenn der Staat so schnell und so einfach radikal umgebaut wird.
Ich möchte zum Schluss noch mal den Bogen zurückschlagen zum Beginn unseres Gespräches. Da haben wir ja eigentlich angefangen mit der Bedrohungslage durch Terroranschläge in Israel und wie man damit klarkommt als Mensch vor Ort. Jetzt reist du kommende Woche nach Nablus, hast du mir erzählt, also in die Palästinensergebiete. Der Konflikt, der, korrigier mich, wenn ich den falschen Eindruck habe, so ein bisschen wieder zumindest medial verdrängt ist durch die Justizreformproteste. Aber das schwelt auch weiter, oder?
Das schwelt weiter, das ist massiv. Es gibt in diesem Jahr so viele Tote wie lange nicht mehr, schon seit Beginn des Jahres. Es gibt fast jeden Tag Militäreinsätze mit weiteren Toten. Es gibt Terroranschläge, die verhindert werden, Terroranschläge, die ausgeübt werden. Das Problem ist eben, dass Israel tatsächlich dadurch bedroht ist in seiner Sicherheit und dass die Regierung aber trotzdem diese Reform, die das Land so sehr spaltet, voranbringt. Das sagen Oppositionspolitiker, das sagen auch Sicherheitsexperten, fahrlässig. Und für mich persönlich, klar, wenn ich jetzt da unterwegs bin in Nablus, wo es auch Gewalt gibt, wo es auch neulich einen Übergriff gab gegenüber Ausländern, die dann mit Steinen beworfen wurden, da muss man aufpassen, natürlich. Und wir müssen sehr genau gucken, mit wem wir da unterwegs sind, wohin wir gehen, was für ein Auto wir haben, ob wir ein israelisches Kennzeichen haben oder nicht. Wir haben Sicherheitsausrüstung dabei. Da gibt es eine Gefahr, darauf sind wir vorbereitet. Ich laufe nicht unkontrolliert in irgendein Risiko. Aber man muss damit rechnen, dass einem dort was passieren kann. Und da muss man sehr schnell sich in Sicherheit bringen, ja.
Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Israel. Alles Gute für deine Dienstreise nächste Woche. Und ich freue mich auf die Berichte, die du uns dann mitbringst aus Nablus. Tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Die Regie hatte heute Jonas Rehse und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Tschüss.